Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
10:12, SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der auf insgesamt 52 Länderspiele kommt, der insgesamt 4,5 Jahre beim VfB Stuttgart als Spieler gespielt hat. Jetzt seit einem halben Jahr der Vorstandsvorsitzende des Vereins ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Thomas Hitzlsperger.
Guten Morgen.
Was ist gestern mit Ihrer Hand passiert?
Ja, mir ist das Messer entglitten, als ich das Abendessen zubereitet habe. Habe mich da in der Handinnenfläche geschnitten und kommt vor. Jetzt bin ich ja dazu verdammt, häufiger zu kochen, weil ich mehr Zeit zu Hause verbringe. Das ist halt, das gehört
dazu. Ist aber nichts Schlimmes passiert, keine Sehne durch, irgendwas Bleibendes?
Nichts Schlimmes passiert, nur eine Kleinigkeit. Ist alles.
Ansonsten, wie bei uns allen, hat sich auch Ihr Leben in den letzten Wochen mehr oder weniger dramatisch verändert? In welche Richtung?
Das etwas, was niemand vorhersehen konnte. Wir konnten uns nicht darauf vorbereiten. Wir sind jetzt gezwungen, uns anzupassen. Das Erste, die größte Veränderung ist natürlich, dass wir keinen Fußball mehr sehen. Wir trainieren nicht, wir spielen nicht. Das ist unsere Grundlage. Deswegen kommen die Leute zum Verein, zum VfB Stuttgart, um Fußball zu sehen. Und das ist nicht mehr gegeben. Und daher müssen wir sehr schnell Lösungen finden, wie wir ohne Fußball spielen weiter überleben können. Und das müssen alle Profiklubs momentan tun und viele andere auch natürlich. Und das war so nicht vorherzusehen.
Stehen Sie da in einem vergleichsweise engen Austausch, wenn Sie die anderen Clubs ansprechen?
Ja, genau. Wir hatten jetzt vor 2 Tagen eine DFL-Versammlung mit allen 36 Profiklubs. 2 Wochen davor war auch schon eine, sodass wir viel miteinander sprechen müssen. Wir haben alle dieselbe Schwierigkeit. Wir brauchen gute Lösungen, weil auch klar ist, dass alle Vereine auch nach dieser Krise weiter dort spielen wollen, wo sie aktuell sind und den Betrieb natürlich aufrechterhalten wollen. Aber wir alle wissen auch, dass wir das nicht bestimmen, sondern die Entscheidungen gehen von der Politik aus.
Das ist die allergrößte Schwierigkeit, vermute ich mal, und das Hauptproblem, nicht zu wissen, wann es wieder losgeht.
Genau so ist es. Die Planung erstmal, was das Finanzielle angeht für uns, wie lange müssen wir auf Einnahmen verzichten. Für die Spieler ist es die Schwierigkeit, sich fit zu halten, wenn sie nicht wissen, wann der erste Spieltag wieder für sie losgeht. Und das meinte ich. Wir haben aber auch keinen Grund, uns zu beklagen. Wir müssen die Situation so annehmen. Und da hilft es, wenn man im Austausch mit den anderen Clubs ist, um auch zu gemeinschaftlichen Lösungen zu kommen. Und da habe ich anfangs schon festgestellt, dass ein großer Zusammenhalt da ist. Aber wir sind auch Konkurrenten. Und das ist momentan die Lage, in der wir uns befinden. Wir wollen alle schnellstmöglich wieder spielen. Einerseits, uns ist bewusst, dass dort auch keine Zuschauer in den Stadien sein können. Andererseits sind wir Konkurrenten und so muss jeder für sich die besten Lösungen finden.
Angesichts dieses gerade von Ihnen beschriebenen Spannungsverhältnisses zwischen Solidarität auf der einen Seite und Konkurrenz auf der anderen Seite, wie bewerten Sie diese Aktion der 4 Großen der ersten Liga, also München, Dortmund, Leverkusen und Leipzig, 20 Millionen Euro in einen Fonds zu tun, der dann irgendwie da ist, wenn ein Verein der ersten oder zweiten Liga Geld braucht?
Also es geht natürlich auch um die Verteilung jetzt. Es ist so, dass das Geld zurückgelegt wurde von der DFL. Ich kenne die Historie nicht so gut. Ich bin selbst jetzt erst beim zweiten Mal bei einer solchen Versammlung dabei gewesen. Aber es war so, dass das Geld zurückgelegt wurde. Es sollte in der nächsten Saison ausbezahlt werden. Aber die Verteilung muss noch bestimmt werden. Grundsätzlich ist es sehr gut, diese Bereitschaft zu spüren. Denn am Anfang war klar, wir brauchen eine moralische Solidarität. Die war deutlich spürbar. Über die finanzielle Solidarität wurde nicht viel gesprochen. Und das ist so ein erstes Signal, dass die 4 Top-Clubs sagen, sie geben noch was drauf. Ich glaube, das ist ein gutes Signal. Wie am Ende verteilt wird, darüber muss das DFL-Präsidium entscheiden. Und darüber haben wir noch keine Informationen, wie das aussehen wird.
Es gibt Vereine der ersten und zweiten Liga, die finanziell sehr gut dastehen. Es gibt andere, die nicht so gut dastehen. Wo steht der VfB Stuttgart?
Also der VfB Stuttgart ist auch in einer schwierigen Situation, weil die Grundlage weg ist. Das haben wir alle erstmal gleich. Ich möchte aber auch betonen, dass wir in den letzten Jahren trotzdem solide gewirtschaftet haben. Der sportliche Erfolg ist ausgeblieben, aber unter diesen Voraussetzungen haben wir immer noch eine ordentliche Basis. Der Wunsch bleibt aber gleich bald wieder zu spielen, denn ohne Spiele kann niemand überleben, auch wenn man gut gewirtschaftet hat.
Thomas Hitzlsperger ist ein Mann, der den Fußball letztlich von allen Seiten kennengelernt hat. Erst als Spieler, dann als Kommentator, auch fürs Fernsehen, jetzt als Funktionär, sprich als Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart. Inwieweit hat sich Ihr Job auch verändert im Zeichen von Corona? Mehr Homeoffice als früher beispielsweise?
Genau, ich arbeite auch jetzt von zu Hause aus immer mal wieder. Es gehört einfach dazu und es war interessant. Wir hatten bei den Mitarbeitern auch mal gefragt von ein paar Monaten, was man alles noch ändern kann. Und Homeoffice stand schon auch auf der Liste. Und jetzt sind wir gezwungen dazu. Und ich bin sehr erfreut, wie die Mitarbeiter es so schnell annehmen. Für mich persönlich war sowieso in der jetzigen Rolle klar, dass es eigentlich keine freie Zeit mehr gibt. Man ist ständig irgendwie am Arbeiten, egal wo man ist. Der Laptop ist immer dabei und daher fällt es mir gar nicht so schwer. Ich brauche allerdings manchmal den Ausgleich und muss in den Wald gehen und laufen.
Funktioniert technisch auch alles? Weil Homeoffice ist leicht gesagt, aber es müssen ja dann die ganzen technischen Verbindungen funktionieren.
Funktioniert super. Also die unterschiedlichsten Telefonkonferenzen und Videokonferenzen haben bisher reibungslos funktioniert. Und schöner zu leben, dass die Mitarbeiter es auch irgendwie dann gerne machen, den Wunsch haben, sich auszutauschen, Informationen auszutauschen, Ideen zu entwickeln und die permanent zu teilen. Das ist eine schöne Beobachtung.
Fehlen Ihnen soziale Kontakte?
Das ist der Fall, ja. Ich bin ein sehr sozialer Mensch. Ich bin gern umgeben von anderen Menschen, bin gerne draußen und das kommt jetzt zu kurz. Man muss sich da zusammenreißen, aber es fällt dann ein bisschen leichter, weil man weiß, wofür man es auch tut und auch der Tag wieder kommen wird, wo man mit in Gesellschaft ist, gute Stimmung hat. Das treibt mich dann schon auch an, aber ich habe grundsätzlich keine Schwierigkeiten, diszipliniert zu sein und auch da geht es.
Wie geht's Ihrer Familie?
Denen geht's gut soweit. Alle haben dieselbe Schwierigkeit. Sie müssen soziale Kontakte auf ein Minimum reduzieren. Und auch da haben wir alle Möglichkeiten zu sprechen. Das hilft, sich rückzuversichern. Ist auch alles in Ordnung. Wie geht jeder mit der Situation um? Aber der Austausch passt.
Ihre Eltern leben ja in der Nähe von München. Dann gibt's, glaube ich, insgesamt 6 Geschwister noch. Mhm. Seid ihr da jeweils auch alle einer Meinung, was diese Maßnahmen angeht? Oder gibt's da durchaus auch differenzierte Betrachtungsweisen?
Nein, wir sind uns weitestgehend einig, aber natürlich spricht man dann auch über Politik, die Verordnung in Bayern im Vergleich hier zu Baden-Württemberg und dann auch über das große Ganze zu reden. Wir hatten bisher noch keine langwierigen Diskussionen. Wir haben natürlich auch eine Chatgruppe und da geht es auch manchmal nur um Unterhaltung. Das gehört genauso dazu in dieser Krisenphase. Also das passt, aber ich freue mich auch auf den Tag, an dem ich die Familie wieder sehen kann und wir uns mit anderen Themen beschäftigen können und über die schönen Dinge des Lebens reden können.
Wobei mir aufgefallen ist, dass so eine existenzielle Krise auch ungeheuer viel Kreativität und Solidarität freisetzt. Also was es inzwischen an Aktionen gibt, um sich bei denen zu bedanken, die in Krankenhäusern und Arztpraxen arbeiten und in Supermärkten arbeiten, das ist schon beachtlich und bemerkenswert.
Genau, habe ich auch beobachtet. Zuerst mal beim VfB Stuttgart die Bereitschaft, die Solidarität an den Tag zu legen, aber auch Kreativität. Wir haben auch gesagt, gerade zu Beginn wollen wir erstmal leise treten. Wir müssen die Situation annehmen. Wir wollen nicht zu laut daherkommen. Aber es kommt der Moment, in dem wir auch wieder an unsere Fans uns wenden wollen, an die Mitglieder, sie unterhalten wollen. Einfach Inhalte denen zu bieten, die der Verein liefern kann, wenn nicht gespielt wird. Und da erlebe ich viel Kreativität. Ich habe auch gesagt, ich möchte, dass der soziale Aspekt immer wieder dabei ist, dass wir nicht nur unterhalten, sondern auch unsere Verantwortung bewusst werden, vor allen Dingen in Stuttgart und der Region drumherum. Und das ist uns bisher sehr gelungen. Da bin ich allen Mitarbeitern dankbar, die sich so toll engagiert haben.
Wann haben Sie Ihre Spieler das letzte Mal von Angesicht zu Angesicht gesehen?
Ja, gute Frage. Das müsste jetzt 1,5 Wochen her sein. Genau, da ging es eben darum, dass wir mit den Spielern gesprochen haben, gesagt, wie können sie uns helfen, finanziell helfen, dass wir diese Krise zumindest mal in den nächsten Monaten gut überstehen, haben ihnen erläutert, wo wir stehen, wo der deutsche Fußball steht und was ihr Beitrag sein kann. Und das hatten wir dann in den Gesprächen mit den Spielern auch so angegangen. Und das hat sehr gut funktioniert. Umso schöner, dass sie sogar im Nachgang gesagt haben, sie würden gerne noch spenden an Einrichtungen außerhalb des Vereins. Und da haben wir eine super Lösung gefunden. Da haben wir jetzt 100.000 Euro zusammen, die wir unter anderem auch der Tafel in Stuttgart zugutekommen lassen wollen, weil die Spieler gesagt haben, wir helfen dem Verein gern, aber wir wollen auch den Leuten da draußen helfen.
Und wie sieht die Lösung der finanziellen Reduzierung aus? Ich meine, da gibt es Spieler, die sehr, sehr gut verdienen, wie Mario Gomez beispielsweise. Dann gibt es andere junge Spieler, die deutlich weniger verdienen.
Ja, wir wollten einfach eine faire Lösung haben. Wir haben erstmal beschrieben, dass die nächsten 3 Monate für uns wichtig sind, weil es sein kann, dass da kein Fußball gespielt wird oder nur ganz wenig. Wir abhängig sind von den Fernseheinnahmen und diesen Zeitraum haben wir erstmal dargelegt. Und wir wollten, dass es eine Gleichbehandlung unter den Spielern gibt. Aber was sie dann freiwillig noch machen, da kann jeder, je nachdem wie viel er zur Verfügung hat, auch noch spenden. Und so ist es auch übertragen auf den gesamten Verein. Ein Modell, das wir gefunden haben, mit dem sich, glaube ich, alle anfreunden können. Wir haben aber auch gesagt, wenn nicht absehbar ist, wann wir wieder spielen, dann müssen wir nochmal auf die Spieler zugehen. Dann wird vielleicht dieser Teil nicht reichen, auf den wir uns jetzt geeinigt haben.
Gab es da Widerspruch? Gab es da auch Spieler, die gesagt haben, sehe ich gar nicht ein, mein Vertrag ist wasserdicht, das steht mir zu?
Nein, das habe ich nicht erlebt. Wir haben erstmal die Mannschaft informiert und dann sollten sie sich selber Gedanken machen. Entweder mit ihren Familienberatern sprechen und auch untereinander. Und wenige Tage später haben wir einfach nochmal nachgefragt und gesagt, pass mal auf, seid ihr damit einverstanden? Und dann kam von allen das okay. Manche haben sofort auch gesagt, klar, tun wir das. Wir wollten nur die Zustimmung aller haben und das hat perfekt funktioniert.
Auch wenn das jetzt nicht die allererste Rolle spielt, aber der April ist ein Monat, wo man schon im Normalfall sehr zügig dran geht zu gucken, welche Spieler gehen, welche Spieler holt man. Wie ist da momentan die Situation für den VfB Stuttgart?
Da findet gar nichts statt. Wir können jetzt keine Spieler verpflichten, weil alles ruht. Das ist überhaupt nicht die Priorität für uns. Niemand hat jetzt die Möglichkeit zu scouten. Manche wenige Entscheidungen werden schon getroffen bei anderen Clubs, aber wir haben gesagt, wir versuchen erstmal jetzt mit der Situation klarzukommen und nicht zu spekulieren, welche Spieler wollen wir im Sommer noch holen, weil der Transfermarkt, wie der sich ausgestalten wird, ist heute nicht absehbar, wie lange die Fristen verlängert werden vielleicht und das ist noch so ungewiss, dass diese Zeit für uns nicht mit Transfers oder solchen Überlegungen zu tun hat.
Wann können Sie wieder trainieren, nicht wissend, wann Sie dann wieder spielen werden?
Ja, das muss man sehen. Wir haben ja immer die Verordnung hier im Land Baden-Württemberg, die für uns entscheidend ist, aber auch im Austausch zu bleiben mit den Ämtern, mit den Ministerien, um auch uns zu erkundigen, wann ist ein Trainingsbetrieb wieder möglich. Wir schauen auch, was ist in Deutschland möglich. Einige Clubs haben den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen in kleinen Gruppen. Es wäre natürlich nur gut, wir würden alles selber machen. Es gibt nämlich eine Empfehlung von der DFL und die haben bisher nicht alle so beherzigt, weil die Verordnungen natürlich drüber stehen und die interpretiert jeder anders.
Der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart, Thomas Hitzlsperger, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, seit einem halben Jahr im Amt und Herr Hitzlsperger, vermutlich haben Sie, als Sie den Job angefangen haben, auch nicht damit gerechnet, dass das Leben des Vereins, das Leben des Landes und der halben Welt plötzlich so auf dem Kopf steht.
Ich habe es nicht. Ich glaube, der Einzige, der vielleicht das vorhersehen konnte, war Bill Gates. Bei dem habe ich gelesen, der hat schon immer oder länger von Pandemien gesprochen. Nur keiner im Fußball, glaube ich, hatte das auf dem Schirm. Ich hatte es auch nicht auf dem Schirm. Aber jetzt machen wir das Beste draus. Und das ist meine Aufgabe. Ich hatte andere Pläne erstmal, wo wir hingehen. Aha. Und jetzt müssen wir uns anpassen.
Also was früher los war im Fußball, ist unfassbar lange her. Also wenn man sich vorstellt, das letzte VfB-Spiel war am 9. März. Das Heimspiel gegen Bielefeld, zweite Liga. Ich glaube mehr als 50.000 Zuschauer. Ich weiß, dass man hinterher immer klüger ist. Aber Stand jetzt hätte man dieses Spiel vielleicht besser nicht angepfiffen.
Genau, wir sind heute sehr viel klüger. Jeden Tag gibt es neue Zahlen von denen, die infiziert sind, die auch sterben aufgrund Covid-19. Aber ich finde das schwierig, heute es zu bewerten, weil wo ziehen wir die Grenze? Am Tag davor waren auch noch 3 Zweitligaspiele, es waren 2 Erstligaspiele, am Tag danach waren noch Spiele. Also das halte ich für sehr gefährlich. Entscheidend ist das, wie wir zu dieser Entscheidung gekommen sind. Und das haben wir getan in enger Abstimmung mit den Behörden, weil uns auch klar war, wir treffen diese Entscheidung nicht alleine. Wir brauchen das Okay der Ministerien, der Behörden. Das haben wir bekommen und daher haben wir die Entscheidung auch so getroffen.
Es gab ein Spiel in Italien, das im Nachhinein fatal war. Am 19. Februar Bergamo-Valencia, ein Champions League-Spiel vor 44.000 Zuschauer und 2 Wochen später gab es dann in Bergamo diese Corona-Explosion. In Deutschland, in Stuttgart gab es das nicht. Ich vermute, Sie haben auch geguckt, was genau 2 Wochen nach dem letzten VfB-Spiel gegen Bielefeld passiert ist.
Ja, ich habe über dieses Spiel natürlich gelesen, über das in Mailand stattgefunden hat zwischen Bergamo und Valencia. Ganz klar ist es noch nicht, aber das scheint natürlich da einiges passiert zu sein. Aber zwei Wochen nach unserem Spiel gegen Bielefeld, so, es gibt es eben nichts Vergleichbares. Aber es ist nun mal so, das Entscheidende ist, wie sind wir dazu gekommen? Das habe ich auch gerade geschildert, das ist das Wichtigste. Wir wollen dafür auch nicht verantwortlich sein, was danach passiert. Aber ich glaube, am 9. März hatten wir einen ganz anderen Wissensstand, als das heute der Fall ist. Und daher haben wir da auch richtig gehandelt, weil die Abstimmung sehr, sehr gut war und es nicht unsere alleinige Entscheidung war, sondern die auf guter Grundlage basierte.
Die Spieler des VfB Stuttgart sind zu Hause. Was machen die zu Hause?
Trainieren. Wir können sogar auch noch ein bisschen überprüfen. Das gehört ja auch dazu, dass sie jetzt diszipliniert sind. Und das tun sie auch.
Was machen die da?
Diese üblichen Workouts, wo sich alle treffen, per Video auch zugeschaltet sind. Ich habe mich da jetzt selber nie reingeklinkt. Das ist auch nicht notwendig, sondern der Athletiktrainer, selbst der Trainer ist dann auch dabei und die Spieler. Und die trainieren dann entweder auf dem Fahrrad, machen ihre Übungen, Stabi-Übungen, aber auch laufen zu Hause. Das alles, was man alleine machen kann, dass sie das tun, um ihre Fitness nicht komplett zu verlieren und bereit sind, wenn es wieder losgeht.
Also alles, was mit Kondition, mit Fitness zu tun hat, aber der Ball fehlt halt.
Der fehlt und der fehlt den meisten. Wie ich vorher schon gesagt habe, es gibt jetzt wieder ein paar Clubs, vor allem in der ersten Liga, die auch in kleinen Gruppen wieder auf dem Platz sind. Ich verstehe auch, mit dem Trainer bin ich da ständig im Austausch, der auch will, dass wir bald wieder dieses Ballgefühl bei den Spielern haben und habe gesagt, wir haben die Verordnungen zu respektieren, aber versuchen natürlich auch schnellstmöglich den Spielern dieses Gefühl wieder zu geben, auch wenn es in kleinen Gruppen ist.
Aus der ersten Liga kam jetzt der Vorschlag, dass man wie bei einer Saisonvorbereitung, wenn man weiß, wann wieder gespielt wird, den Spielern und den Vereinen 2 Wochen gibt, um wieder in Form zu kommen. Ein realistischer Vorschlag?
Ja, man braucht diese Vorbereitung. Jetzt geht es immer länger, wenn man dann sofort wieder einsteigt in ein Bundesliga- oder Zweitligaspiel. Dann kann man das nicht ohne Mannschaftstraining machen. Daher brauchen wir mindestens 2 Wochen. Ja.
Fußballbilanzen in Zeiten von Corona sehen nicht besonders gut aus. Aus Sicht derer, die dafür verantwortlich sind. In Ihrem Fall haben Sie nach wie vor die klassischen Ausgaben, aber nur minimale Einnahmen. Welche sind das noch?
Ja, Einnahmen haben wir in der Tat nicht mehr viele, aber wir haben natürlich unsere Mitglieder auch für den e.V. Aber das Schöne ist gerade, wir haben heute vorher schon über Solidarität gesprochen, dass es viele Dauerkarteninhaber auch gibt und Leute, die Tickets schon gekauft haben, bereit sind, das dem Verein zu spenden. Und das war schon großartig und vielleicht kommt da auch noch ein bisschen was. Das tun die Leute, glaube ich, aber auch nur, weil sie merken, dass wir als Verein, zum einen die Spieler bereit waren zu verzichten, dass die Mitarbeiter auch verzichtet haben und auch die Spieler jetzt nochmal spenden, dass alle mithelfen. Weil das ist etwas, was wir gerade erleben. Da können wir nichts dafür. Niemand kann was dafür und wir müssen damit klarkommen. Aber die Bereitschaft von den Zuschauern ist enorm. Und das sind eine der wenigen Einnahmen, die wir noch haben. Aber die Haupteinnahmequelle ist Fußball und die soll hoffentlich auch bald wieder kommen, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen sind.
Wie sieht's aus mit Kurzarbeit für Mitarbeiter?
Wir haben auch Kurzarbeit eingeführt. Gestern am 1. April ist der erste Tag gewesen. Es ist nun mal so, dass wir schnell zusehen mussten, wie können wir Geld einsparen. Und Kurzarbeit ist ein Mittel. Auch das ist in der 127-jährigen Vereinsgeschichte das erste Mal, dass wir das tun. Aber wir haben uns das natürlich wohl überlegt und waren in der Lage, auch durch den Verzicht der Spieler auf Gehalt, dass wir Kurzarbeitergeld noch aufstocken können, sodass der Verzicht bei den Mitarbeitern geringer ist. Aber jeder war bereit, ein gewisses Maß zu verzichten.
Ich vermute jetzt mal, dass Sie nach Möglichkeit Kündigungen vermeiden wollen, aber ausschließen, Stand jetzt, können Sie das wahrscheinlich auch nicht.
Ich habe vorhin gesagt, dass wir erstmal diesen Zeitraum bis Ende Juni überbrücken müssen, dass wir genau das eben nicht als Maßnahme ergreifen, sondern jeder hilft ein bisschen mit, wie er mithelfen kann, durch die Kurzarbeit und Spenden und Verzicht. Aber wenn wir im Juli nicht spielen, dann haben wir nochmal ganz andere Voraussetzungen. Dann müssen wir neu denken, beziehungsweise vorher schon neu denken, was wäre denn der nächste Plan? Und bis dahin müssen wir uns disziplinieren und es ist uns aber gelungen, eben dass jeder seinen Job behält, seinen Arbeitsplatz, aber manche eben auch zu 100% erstmal in Kurzarbeit sind.
Wie ist es mit den Fernsehgeldern, die ja nach einem nicht ganz einfachen Schlüssel verteilt werden?
Naja, wir kennen den Verteilerschlüssel. Jeder weiß, was ihm gerade entgeht oder welche Summen da im Raum stehen bei den 36 Profi-Clubs. Aber das ist ja kein Geheimnis, dass das die größte, wichtigste Einnahmequelle von uns allen ist. Und daher haben wir in den letzten Tagen immer wieder auch gehört, dass es Spiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit wäre ein gangbarer Weg, weil dann das Fernsehen in der Lage ist zu übertragen und Fernsehgelder bezahlt werden können. Das würde allen Vereinen helfen. Und darauf warten wir, auf dieses Fernsehgeld. Und ich denke aber auch, dass angeklungen ist, dass der Fußball den nötigen Respekt hat, die Verordnungen respektiert und wir erst dann wieder spielen, wenn die Politik auch grünes Licht gibt.
Ja, ich wollte gerade sagen, so Geisterspiele kollidieren, Stand jetzt natürlich auch mit dem Beschluss der Landesregierung von Mitte März, dass es keine Sportveranstaltung bis Mitte Juni geben soll.
Genauso ist es. Und bei den Verordnungen wird ja auch immer wieder gesagt, dass die immer wieder auch geändert werden können. Und wir haben erstmal beschlossen, alle haben zugestimmt in der Liga, bis 30. April wird nicht gespielt. Das sind noch 4 Wochen. Also niemand gedenkt davor überhaupt zu spielen. Und daher, glaube ich, ist es eine gute Regelung bisher.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Thomas Hitzlsperger. Also mit dem Mann, der, lang ist es her, mal 4,5 Jahre beim VfB, Stuttgart Fußball gespielt hat, insgesamt bei 3 englischen Vereinen war, Aston Villa, West Ham und zum Schluss
Everton in Liverpool, ja.
Mit anderen Worten, Sie haben schon einen sehr, sehr starken, ich vermute auch emotionalen Bezug zur britischen Insel.
Sehr. Ich liebe das Land, die Menschen dort. Ich habe insgesamt 7 Jahre in England verbracht und es waren wunderschöne Zeiten. Und daher blicke ich auch immer wieder auf die Insel, was da los ist. Bis vor kurzem noch ging es um Brexit. Jetzt geht es dort genauso um dieselbe Problematik wie bei uns.
Ja, es gab noch eine andere, auch schreckliche Meldung dieser Tage. Der Tod Ihres ehemaligen Mitspielers Peter Whittingham. Mhm. Wie gut haben Sie ihn gekannt?
Ich habe mit ihm zusammengespielt, als ich bei Aston Villa war und deswegen ist es schon erstaunlich. Das ist eigentlich der 3. Spieler, mit dem ich bei Aston Villa zusammengespielt habe, der früh verstorben ist. Jaylord Samuel ist letztes Jahr verstorben und Hugo Ekio, glaube ich, ein halbes Jahr früher. Und da fragt man sich schon, warum das Leben so spielt mit so jungen Menschen, die alle durch Unfälle, glaube ich, ums Leben gekommen sind, alle 3.
Also Whittingham ist in einem Pub unglücklich gestürzt.
Genau, er ist so gestürzt und dann war er im Koma meines Wissens und ist dann verstorben mit 35 Jahren. Und das hat mich schon hart getroffen, weil klar, genau, ich habe mit ihm zusammengespielt, wir auch öfters Zimmer geteilt und ein grundanständiger Mensch. Toller Fußballer und so früh zu versterben, ist schon brutal.
Haben Sie noch Kontakte, Beziehungen, Freundschaften nach England?
Die bestehen weiterhin, nicht mehr so sehr jetzt zu Aston Villa, die bin ich gerade wieder dabei, es aufzubauen, weil es natürlich auch geschäftlich interessant ist, mal dort nachzuschauen, wie wird dort der Verein gemanagt. Ich habe mit dem CEO Kontakt aufgenommen und wäre eigentlich vor wenigen Wochen dorthin geflogen, um wieder mal ein Spiel zu sehen, um nachzufragen, wie der Verein aufgestellt ist. Es gibt Kontakte, aber sonst noch viele Freunde in ganz England verteilt und die möchte ich auch nicht missen.
Ansonsten weiß man auch nicht, was Corona-technisch mit der britischen Insel passiert. Da gibt es Meldungen, dass ähnliche Szenarien drohen, wie das, was wir schon in Italien und in Spanien gesehen haben.
Ja, es ist, jedes Land versucht, dem Herr zu werden. Aus England gibt es manchmal auch keine so guten Nachrichten. Da bleibt mir nur zu hoffen, dass die Regierung das in den Griff kriegt, dass dort die Zahlen auch schnell wieder sinken und dass wenig Menschen ums Leben kommen. Aber bisher verlief es nicht so positiv, aber ich hoffe nur, dass es wie überall anders auch schnell zu einer schnellen Besserung kommt und wir bald wieder über andere Sachen sprechen können, aber es wird uns sicherlich noch begleiten. Ne?
Glauben Sie oder hoffen Sie möglicherweise auch, dass durch diese Corona-Geschichte Brexit erstmal so in den Hintergrund tritt, dass da jetzt erstmal nichts passiert und dann vielleicht nochmal die Frage gestellt wird, ob überhaupt?
Nein, also natürlich rückt alles in den Hintergrund, das ist ja klar, das erleben wir hier und alle anderen auch, dass die Gesundheit der Menschen oberste Priorität hat und alles, was mit der Wirtschaft zu tun hat, mit der Politik, muss hinten anstehen, weil die Gesundheit das Wichtigste ist und deswegen wird dort auch im großen Maße über die Pandemie gesprochen und wenn die besiegt ist, dann geht's wieder um Brexit und alle anderen Themen.
Wir machen diese Sendung. Klarerweise, logischerweise, in Zeiten von Corona, hat es Corona-Fälle eigentlich beim VfB gegeben in der Vergangenheit?
Bei den 300 Mitarbeitern, die wir circa haben, hat es wenige gegeben, genau, und bei der Mannschaft, alle rund um die Mannschaft herum, gab es keinen. Hoffentlich bleibt es natürlich so. Die Leute sind alle sehr, sehr diszipliniert. Also bisher läuft es bei uns gut.
Und bei den wenigen Mitarbeitern, wie ist das ausgegangen? Mussten die ins Krankenhaus? Waren die in Quarantäne zu Hause?
Zu Hause in Quarantäne, nach meinem Wissensstand war niemand im Krankenhaus, aber die waren alle zu Hause in Quarantäne.
Wir haben vorhin ansatzweise schon drüber gesprochen, ein Verein in einer solchen Extremsituation ist ja auch darauf angewiesen, sich kurz zu schließen mit Leuten, die in anderer Weise Verantwortung tragen, mit der Politik, mit Verwaltung, mit Polizei. Welche Erfahrungen haben Sie da in den letzten Wochen gemacht?
Sehr positive Erfahrungen. Also diese Verbindungen wurden nicht erst jetzt aufgebaut. Wir sind schon seit so vielen Jahren mit der Politik, ob mit den Bürgermeistern oder auch den Ministern hier im Land im Austausch. Es gibt so viele Projekte, die wir zusammen auch angehen, wo wir einander brauchen. Daher war es einfach, aber das hat sehr gut funktioniert. Ich weiß auch, dass alle dort in der Politik viel zu tun haben, wie wir auch, aber wir müssen uns eng abstimmen und alle Telefonate, die wir bisher geführt haben, waren von gegenseitiger Wertschätzung geprägt und wir sind lösungsorientiert, aber auch ein Verständnis dafür, was der jeweilig andere will und braucht, und deswegen hoffe ich, dass wir in dem Sinne auch gut weitermachen.
Wobei es da in manchen Fällen durchaus Interessenkollisionen gibt, also Vereine aus finanztechnisch nachvollziehbaren Gründen würden gerne Geisterspiele irgendwann veranstalten. Da sagt dann aber die Polizei beispielsweise, dass sie ihre Leute eigentlich für andere Dinge brauchten.
Ja, ich habe das auch gelesen, das ist richtig, aber wie ich es vorher schon mal angedeutet habe, ist ja nicht eine Entscheidung, die wir über andere hinweg treffen, sondern wir müssen die Entwicklungen jetzt mal verfolgen. Wir haben die Verordnung, an die wir uns orientieren, und dennoch können wir immer wieder auch unser Interesse hinterlegen. Ich glaube, das ist nicht verwerflich. Eine Priorität hat die Gesundheit. Wir als Bürger dieses Landes haben für die Gesundheit zu sorgen, aber ich als Verantwortlicher des Vereins muss mich auch darum kümmern, dass wir unseren Betrieb aufrechterhalten können, so lange wie möglich, und deswegen müssen wir alles tun, sagen, unter diesen Voraussetzungen würden wir trainieren oder spielen. Aber wir begreifen uns als Gemeinschaft der 36 Profiklubs und hoffentlich erzielen wir eine Lösung, die dann für alle gleichgültig ist und beziehungsweise in gleichem Maße gültig ist, um da Fortschritte erzielen zu können.
Nur wenn Sie sagen, wie wichtig Gesundheit ist, darf man dann tatsächlich wieder einen Trainingsbetrieb aufnehmen, nicht wissend, ob sich bis dahin nicht doch der ein oder andere Spieler Corona geholt hat?
Da sind wieder die Mediziner gefordert. Es gibt jetzt auch eine Kommission, eine Taskforce, die DFL einberufen hat. Die Spezialisten in Deutschland im Profifußball tun sich zusammen und sagen, unter welcher Voraussetzung kann man trainieren oder kann man spielen? Und da ist dieses Zusammenspiel zwischen Politik, der Medizin und auch dem Sport so entscheidend, dass, wenn es wieder losgeht, dass wir alles berücksichtigen, um die Gesundheit nicht zu gefährden oder diese Tests durchzuführen, um genau zu wissen, wer ist denn positiv getestet und wer ist in der Lage zu spielen, zu trainieren.
Wenn wir in die Zukunft gucken, am Sonntag haben Sie Geburtstag, es wird vermutlich der ungewöhnlichste Geburtstag Ihres Lebens, kann das sein?
Davon gehe ich jetzt mal aus, vor allen Dingen, weil es so warm werden soll. Ich erinnere mich, meistens ist das Wetter schlecht, manchmal schneit sogar an meinem Geburtstag um die Osterfeiertage rum, an dem er liegt. Ja. Und jetzt soll es so warm werden, deswegen wird es in vielerlei Hinsicht sehr ungewöhnlich.
Und die Glückwünsche kommen dann eher virtuell daher.
Ich werde mal nachschauen, wer sich daran erinnert, aber bisher bin ich da nicht enttäuscht worden.
Wie geht's weiter mit dem Fußball? Also, Stand jetzt, man weiß es nicht. Der VfB liegt in der aktuellen Tabelle auf Platz Nummer 2. Was würde das bedeuten, wenn die Saison nicht zu Ende gespielt wird?
Soweit will ich gar nicht gehen. Es war immer klar, dass wir versuchen, die Saison zu Ende zu spielen. Das ist das Ziel. Aber es muss einhergehen mit der Entwicklung in der gesamten Gesellschaft bei uns, dass es auch in gewissem Maße Lockerung gibt in anderen Lebensbereichen. Dann kann es funktionieren. Dadurch, dass die Europameisterschaft verschoben wurde, gibt es uns auch ein bisschen Puffer. Ziel bleibt es, bis Ende Juni die Saison zu Ende spielen. Das ist bei uns allen so. Das wollen wir. Wenn dem nicht so ist, dann müssen wir wieder neu denken. Aber Stand heute hoffe ich, dass wir es umsetzen können.
Wenn alles viel härter wird und länger dauert und man möglicherweise in diesem Jahr keine Fußballspiele mehr mit Publikum und vor Publikum austragen kann, was dann?
Ja, es ist schon nochmal ein Unterschied. Also erstmal ist allen bewusst, dass wir wahrscheinlich lange Zeit gar keine Zuschauer im Stadion haben werden. Man hat sich darauf verständigt, Spiele ohne Zuschauer im Stadion sind akzeptiert, aber alle wollen wir es eigentlich dabei haben. Und trotzdem kann das Fernsehspiel übertragen, wenn wir ohne Zuschauer spielen. Das wäre eine große Hilfe für alle Vereine. Nur jeder möchte wieder diese Stimmung haben. Und da müssen wir uns gedulden und möge das sehr bald im neuen Jahr dann wieder passieren und wir wieder Freude empfinden. Und dann natürlich mit einem VfB Stuttgart in der ersten Liga.
Das wünschen sich sehr viele Fans des VfB Stuttgart. Wenn nicht alle, gleichwohl bleibt immer noch das Worst-Case-Szenario, dass es alles so viel länger dauern wird mit der Folge. Frage, dass Vereine auch pleite gehen können?
Ja, also da ist es schon so, dass viele Vereine jetzt auch klar gemacht haben, wie lange sie in der Lage sind, weiterzumachen ohne Einnahmen. Und da kann man sich nur vorstellen, dass es gar nicht so lange ist. Der Fußball würde sich dadurch grundlegend verändern, der professionelle Fußball, auch andere Ligen in ganz Europa. Und da gilt es, alles dafür zu tun, das zu verhindern. Und ich wünsche mir schon, dass der Fußball weiter so existieren kann. Aber die Bedingungen werden in Zukunft andere sein und daran müssen wir uns gewöhnen.
Und unterm Strich, dem Profifußball geht's dann doch noch, wenn man sich andere anguckt, relativ gut. Ich frage auch deshalb oder sag's auch deshalb, weil sie mit ihren Spielern immer auch regelmäßig in die Vesperkirche in Stuttgart gehen, wo Leute zum Essen kommen, die sich sonst ein anderes Essen nicht leisten können.
Ja, wir können viel über Solidarität sprechen. Am besten sind immer die Aktionen, die man auch sehen und spüren kann. Das haben wir vor kurzem noch gemacht, als wir in der Vesperkirche waren. Und da möchte ich nochmal wiederholen, das Engagement der Spieler, die jetzt einen sechsstelligen Betrag gespendet haben, der nicht nur der Stuttgarter Tafel zugutekommt, sondern auch Ärzten und Pflegekräften und auch die örtlichen Bars, Kneipen unterstützt werden. Gutscheine werden wir verteilen an bis zu 2500 Pflegekräfte. Und ich finde, das ist ein starkes Signal. Und wir als VfB Stuttgart unterstreichen unsere gesellschaftliche Bedeutung.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Eins gehört.